SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. Es ist Zufall. Aber ein interessanter Zufall. Diese Woche haben Bundestagsabgeordnete beantragt, den Paragraphen 218 abzuschaffen. Also Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten Voraussetzungen zu legalisieren. Und ausgerechnet in dieser Woche, seit heute Vormittag, findet auch die alljährliche Demonstration von Abtreibungsgegnern in Saarbrücken statt. Der sogenannte Marsch für das Leben. Die Demonstration startet ja regelmäßig am Saarbrücker Staden, schräg gegenüber der schwangeren Beratungsstelle Pro Familia. Und genau da ist jetzt meine Kollegin Katrin Aue. Katrin, wie war denn die Stimmung zu Beginn?
Etwas unter 200 Teilnehmende sind da beim Marsch für das Leben. Sie haben sich dort aufgestellt mit Plakaten wie Abtreibung ist gegen Gottes Gebot oder das Problem sind nicht ungewollte Kinder, sondern unwillige Eltern. Und sie stehen, du hast gesagt, ganz demonstrativ in direkter Nähe der Schwangerschaftsbetreuungsstelle Pro Familia. An die waren auch die Worte des Priors der Pius-Brüderschaft hier in Saarbrücken gerichtet, Pater Michael Weigel, beim sogenannten Kreuzweggebet. Zum Anfang der Kundgebung hat er Folgendes gesagt.
Es ist nicht gerecht, einen Menschen umzubringen, auch wenn er klein ist. Es ist wie einen Auftragsmörder zu mieten, um ein Problem zu lösen.
Also ziemlich drastische Töne von Seiten der Abtreibungsgegner, aber du hast es vielleicht im Hintergrund gehört, da wird gesungen. Und da komme ich zu deiner Frage zurück. Während die Abtreibungsgegner nämlich reden, zuhören, beten, sich hinknien, wird vor der Pro Familia gefeiert. Da ist eine Gegenkundgebung des Bündnisses für reproduktive Selbstbestimmung Saar vom Frauenrat über Pro Familia bis erstmals dabei Omas gegen Rechts nach dem Motto, wir feiern das Leben. Hier mal zwei Stimmen aus der Gegenkundgebung.
Ich bin heute hier, weil ich mich für reproduktive Selbstbestimmung einsetzen möchte. Das heißt, dass Frauen ohne Stigmatisierung und in Würde entscheiden können, ob sie Kinder haben wollen oder eben keine Kinder haben wollen.
Wir wissen, dass Rechtspolitik keine gute Politik für Frauen ist, dass die Selbstbestimmung absolut in Gefahr ist. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir hier sind.
Die zweite Frau spielt darauf an, dass in der Vergangenheit beim Marsch für das Leben immer wieder Personen aus dem rechten oder sogar rechtsextremen Spektrum mitgelaufen sind.
Vor zwei Jahren, da ist ja zum Beispiel ein Redner mit einem angedeuteten Holocaust-Vergleich aufgefallen in dem Zusammenhang. Ja, was konntest du heute beobachten dort?
Genau diese Person war heute auch wieder da. Bei, habe ich gesehen, gegen den Redner ermittelt bis heute die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Ansonsten habe ich auch wieder AfD-Politikerinnen und Politiker gesehen, unter anderem Nicole Höchst. Das ist die kirchenpolitische Sprecherin der AfD im Bundestag. Und insgesamt muss man ja wissen, die Pius-Brüderschaft, die den Marsch für das Leben nicht offiziell anmeldet, aber sehr aktiv mitgestaltet, da sind in den vergangenen Jahren immer wieder Personen aufgefallen, zum Beispiel mit antisemitischen Äußerungen. Die Pius-Brüderschaft mit Sitz für Deutschland, also sowas wie der Dachverband, hat uns im Vorfeld gesagt, sie distanziert sich von Antisemitismus. Aber es ist ja schon auffällig, dass jedes Jahr aufs Neue Leute mitlaufen dürfen, die zum Beispiel für die AfD im Bundestag sitzen. Immerhin eine Partei, die laut Verfassungsschutz ein rechtsextremer Verdachtsfall ist.
Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist ja gerade wieder in die Politik gekommen. Diese Woche haben Bundestagsabgeordnete aus mehreren Fraktionen eine Initiative gestartet, um kurz vor der Neuwahl doch noch den Paragraphen 218 abzuschaffen. Da geht es darum, Abtreibungen zu entkriminalisieren. Die Beratungspflicht für Schwangere soll aber bestehen bleiben. Wie sehen das denn die Leute, die heute in Saarbrücken auf der Straße sind?
Naturgemäß sind beim Marsch für das Leben die Leute, die ich befragen konnte, absolut nicht einverstanden damit. Denn Schwangerschaftsabbrüche werden ja eben ganz generell abgelehnt.
Weil es die Tötung von Kindern ist. Und es ist nicht der Körper der Mutter, sondern es ist der Körper des Kindes, der getötet wird. Und dieser Spruch, mein Körper, meine Entscheidung, das mag stimmen. Aber wenn ein Kind schon im Körper drin ist, dann ist ein Leben da drin.
Auf der Seite der Gegendemonstrierenden dagegen ist sehr deutlich Freude zu spüren.
Ich denke, es ist total überfällig und es gibt wirklich einen breiten Konsens in der Gesellschaft, dass Schwangerschaftsabbrüche einfach straffrei sein müssen und es hätte längst passieren müssen schon.
Die Initiative der Bundestagsabgeordneten von dieser Woche sieht ja vor, dass Schwangerschaftsabbrüche künftig in den ersten drei Monaten legalisiert werden sollen, wenn sich die Frauen haben beraten lassen. Der Unterschied zum Zustand heute ist dann, dass Frauen und auch die Ärztinnen und Ärzte quasi nicht mehr mit einem Bein im Gefängnis sind, wenn sie einen Abbruch vornehmen. So, und jetzt sehe ich gerade, der Marsch für das Leben bewegt sich in Richtung Innenstadt. Ziel ihrer Demonstration ist die Europagalerie. Da werden sie dann von einer weiteren Gegendemo erwartet. Deren Motto ist My Body, My Choice.
Eine Demo von Abtreibungsgegnern in der Saarbrücker Innenstadt mit Gegendemonstration. Katrin Auer hat berichtet für die Region am Mittag auf SR3. 3 Monate sind es noch bis zur Bundestagswahl. 3 Monate Wahlkampf und 3 Monate hektische Vorbereitung dieser Wahl. Damit können wir wohl rechnen. Mitten in diesem aufziehenden Wahlkampf trifft sich heute in Illingen die Saar-CDU zu ihrem Landesparteitag. Und im Mittelpunkt steht dabei natürlich die Wahl des Landesvorstandes. Gerade eben ist das Ergebnis für die Wiederwahl des Landesvorsitzenden Stefan Toscani bekannt gegeben worden. Darüber spreche ich jetzt mit Yannick Böffel aus unserer Politikredaktion. Yannick, Stefan Toscani hat 94,5% der Stimmen bekommen zu seiner Wiederwahl. Hört sich so an, als wären die Delegierten zufrieden mit seiner Führung.
Ja, also tatsächlich ist es sogar noch mal ein klein bisschen besser als bei seiner Wahl vor 2 Jahren. Da hat er 93,8% bekommen. Also er ist stabil in dem Amt, auch weil das Gesamtpaket vor allem und vor allem die Ergebnisse stimmen, soweit es denn zwischen zwei Landtagswahlen Ergebnisse geben kann. Wir müssen auch bedenken, von welchem Wert die CDU kam, diese krachende historische Niederlage bei der Landtagswahl. Und dann gab es ja 2 Maßpunkte sozusagen in den vergangenen Monaten. Einmal die Kommunalwahl, wo die CDU ein für sie selbst überraschend gutes Ergebnis eingefahren hat, viele Bürgermeisterposten gewonnen hat, aber auch in der Fläche sozusagen, wenn wir das Landesergebnis anschauen, knapp vor der SPD lag. Und der andere Faktor ist der Saarland-Trend, wo auch bei der CDU kaum jemand damit gerechnet hätte, dass man in diesem Saarland-Trend des SR die SPD überholt. Das hat die CDU geschafft und damit sitzt natürlich auch ihr Vorsitzender Stefan Toscani fest im Sattel, weil das natürlich auch mit ihm mitgeht. Und damit dürfte auch schon eine ganz klare Richtungsentscheidung gefallen sein, dass er wahrscheinlich auch der Spitzenkandidat der CDU für die nächste Landtagswahl wird.
Erstmal haben wir ja jetzt die Bundestagswahlen im Februar. Toscani hat eine 40-minütige Rede gehalten vor seiner Wiederwahl. Lag da der Fokus schon auf den Wahlkampf oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, überraschenderweise lag der Fokus, hatte ich den Eindruck, vor allem auf dem Landtagswahlkampf. Also natürlich gab es auch die Schlenker Richtung Berlin, die Spitzenrichtung Ampel, Richtung Kanzler Scholz. Aber es war schon viel, viel Landespolitisches. Viele Spitzen gegen die Saar-SPD, die habe ihre Wahlversprechen gebrochen. Die mehr Pflegekräfte, mehr Polizeibeamte, mehr Sozialwohnungen, nichts davon sehr gehalten. Es gab nochmal die Rücktrittsforderungen Richtung Wirtschaftsminister Barker. Also auf der einen Seite eine sehr angriffslustige, ich würde fast sagen Landtagswahlkampfrede. Aber auf der anderen Seite, wenn wir die Ergebnisse, die ich eben angesprochen habe, dort viel Zurückhaltung. Er hat das Kommunalwahlergebnis ein solides Ergebnis genannt, trotz der eigenen Überraschung über dieses starke Ergebnis. Er hat auch gesagt, der Saarland-Trend, den dürfe man nicht überbewerten. Bis zur Landtagswahl ist noch viel hin. Also einerseits eine sehr angriffslustige Rede, wenn wir den politischen Gegner SPD, und das war klar, es ist der klare Gegner der CDU im Saarland, SPD schauen. Aber auch eine relativ zurückhaltende, fast demütige Rede, wenn wir sozusagen den Aspekt anschauen, wo steht die CDU im Moment im Saarland.
Mit dem heutigen Tag endet ja auch eine Ära in der Saar-CDU. Karl Rauber, seit 11 Jahren Schatzmeister der Saar-CDU und noch so einiges mehr auch im Hintergrund, tritt heute nicht mehr an.
Ja, also es ist wirklich das Ende einer Ära. Kaum jemand, den er nicht Jahrzehnte begleitet hat in der saarländischen, er war ja eigentlich fast alles. Er war Landesgeschäftsführer, du hast angesprochen, zuletzt Schatzmeister, er war Chef der Staatskanzlei, er war Minister. Aber vor allem war er, ich sag mal, so eine Mischung aus grauer Eminenz der CDU und Strippenzieher im Hintergrund. Sein Wort hatte Gewicht wie kaum das eines anderen in der saarländischen CDU. Fast alle haben ihn gefragt. Es waren dann auch auf der Bühne eben Peter Müller, der ehemalige Ministerpräsident, dessen Chef der Staatskanzlei er war. Es war Annegret Kramp-Karrenbauer auf der Bühne, die ehemalige Ministerpräsidentin, die ihn verabschiedet haben. Also er war nie ganz, ganz, ganz weit vorne in der allerersten Reihe im Bewusstsein der Menschen im Saarland, mit Ausnahme seiner kurzen Zeit als Minister. Aber für die Tektonik und die Machtverhältnisse und die Strippenzieherei in der saarländischen CDU war er ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Er hat immerhin angekündigt, dass er weiterhin natürlich für ein Wort zur Verfügung stehen wird. Und ich glaube, das wird auch weiterhin genutzt werden, auch wenn er nicht mehr in diesem Amt ist. Aber die graue Eminenz wird er sicher in vielen Punkten noch bleiben.
Vielen Dank für diese Informationen vom CDU-Landesparteitag in Illingen von Yannick Böffel. Sie waren mutig und blutjung, die Mitglieder der Weißen Rose, als sie sich während der NS-Zeit dem Nazi-Regime entgegengestellt haben. Legendär ja die Aktion, als die Mitglieder der Widerstandsorganisation Flugblätter in das Foyer der Universität München geworfen hatten. Ja, die Mitglieder der Weißen Rose haben den Widerstand mit ihrem Leben bezahlt. Sie wurden von den Nazis ermordet. Einer von ihnen war Willi Graf, der hier im Saarland aufgewachsen ist. Das Zeitungsmuseum in Wattgassen zeigt ab heute eine Ausstellung über Willi Graf mit Dokumenten und Fotografien, die teilweise noch nie zu sehen waren. Barbara Grech hat sich die Ausstellung angeschaut für die Region am Samstagmittag auf SR3.
Er war gerade mal 25 Jahre alt, als Willi Graf im Jahr 1943 von den Nazis ermordet wurde. Er wurde gefasst, als er Flugblätter, die zum Widerstand aufriefen, in der Uni München ausgelegt hatte und als Mitglied der Weißen Rose verhaftet und schließlich getötet wurde. Das ist jetzt über 80 Jahre her. Und trotzdem hat man in der Ausstellung in Wattgassen die Möglichkeit, Willi Graf persönlich zu befragen. KI macht's möglich. Warum bist du Mitglied der Weißen Rose geworden?
Meine Entscheidung, der Weißen Rose beizutreten, war das Ergebnis meiner tiefen Überzeugung, dass es notwendig war, gegen die Ungerechtigkeit und Grausamkeit des Regimes zu kämpfen.
Nun mag man das erstmal für eine technische Spielerei halten. Doch die Ausstellung Willi Graf, ein Leben für die Freiheit, will sich vor allem an junge Menschen wenden, so der Kurator Christian Göbel vom Deutschen Zeitungsmuseum.
Ja, und gerade in so einer Zeit, in dem auch Parteien immer mehr Zulauf haben, für die Demokratie und Freiheit eben nicht so an erster Stelle steht, dachten wir, wir sollten doch vielleicht nochmal in einer Ausstellung daran erinnern, dass es eine andere Zeit in Deutschland gab, in denen junge Menschen eben sich dazu veranlasst sahen, Widerstand zu leisten, eben weil sie kein Leben in Freiheit führen konnten.
Neben der KI-Version von Willi Graf im sogenannten Raum der Freiheit punktet diese Ausstellung aber vor allem mit teilweise noch nie ausgestellten Dokumenten und Fotografien. Sehr schön eingebettet in Szenerien, die das Leben und den Zeitgeist der 1930er und 40er Jahre, also der Zeit des Hitler-Regimes, widerspiegeln. Neben Propaganda und Zeitungsartikeln lehnen ein paar vorsinnflutliche Holzschier an der Wand oder der Klapptisch seiner Gefängniszelle, auf dem er seinen Abschiedsbrief geschrieben hat, bevor das Todesurteil vollstreckt wurde.
Ein letzter Gruß soll euch mit diesem Schrieb erreichen. Seid stark und betet zu Gott, aus dessen Hand wir alles empfangen haben, dass er euch Trost und Kraft geben möge. In herzlicher Liebe, dein Willi.
Selbst wer sich in der Biografie des Widerstandskämpfers gut auskennt, erfährt Neues. Zum Beispiel, dass Willi Graf ein zutiefst gläubiger Mensch war.
Er hat sehr viel über das Leben nachgedacht, über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat bis zum Schluss Halt in seinem Glauben gefunden.
Und trotzdem lebens- und abenteuerlustig. Vor dem Krieg beispielsweise machte er mit Freunden eine selbstorganisierte Reise nach Montenegro. Die Fotos dieser Reise werden ebenfalls in der Ausstellung gezeigt.
Und zeigt eben schon, dass er schon vor dem Krieg als Jugendlicher jemand war, der raus wollte, der andere Länder kennenlernen wollte, andere Kulturen, andere Menschen, der eben ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit führen wollte. Und das nationalsozialistische Regime hat ihn daran eben fundamental gehindert.
Für diese Freiheit hat Willi Graf gekämpft und mit seinem Leben bezahlt. In einer Zeit, als Freiheit und Demokratie eben nicht selbstverständlich waren.
Willi Graf, ein Leben für die Freiheit, die Ausstellung im Deutschen Zeitungsmuseum in Wattgassen. Ab heute bis zum 17. August nächstes Jahr können Sie sie sehen.